Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers in Düsseldorf sitzend Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Du warst mit Thomas Krulke in Bochum und wie sagen wir so schön in der Fohlenfutter-Redaktion, euch kann man schicken, dich insbesondere nach Bochum. Ich glaube, deine Serie ist schier unendlich dort und Thomas hat dann auch dazu beigetragen, in Anführungsstrichen, diesen Auswärtssieg, den erstmöglichen und gleich auch den ersten hinzudeichseln und somit hat Borussia jetzt 3 Punkte, vor allem aber, wie ich finde, ein wirklich gutes Spiel hingelegt und einen guten Eindruck gemacht und es zeigt sich tatsächlich, dass die Neuankäufe, wir werden gleich noch über die Transferperiode reden, tatsächlich passen.
Ich überlege gerade, wann Borussia mal das erste Auswärtsspiel gewonnen hat. Ich befürchte, das letzte Mal war 2010 beim 6-3 in Leverkusen. Na gut, das hat nicht unbedingt Glück gebracht. Aber dieser Sieg war erstmal verdient, würde ich sagen. Und es war jetzt nicht von vorne bis hinten souverän raus und runter gespielt. Aber ich fand, Carsten, gerade diese Anfangsphasen, muss man ja sagen, in beiden Halbzeiten, die waren schon der große Schlüssel. Denn ich erinnere mich an das Spiel vor jetzt fast 2 Jahren unter Daniel Farke. Da sagte der danach, Mensch, in der Anfangsphase, da wird halt der Ton gesetzt fürs Spiel. Da musst du da sein, da musst du auf Sendung sein. Das war Borussia damals nicht, das war sie jetzt aber. Und sie hat das gemacht, was Roland Wirkus immer aushalten nennt. Ich weiß, da flogen, ungelogen wahrscheinlich ja 10 bis 12 Einwürfe der Bochumer weit in den Strafraum. Und da ging es dann wirklich nur darum, die irgendwie souverän zu klären, gar nicht der Anspruch, da super umzuschalten und vielleicht am Strafraum ein bisschen rumzudribbeln, sondern einfach mal durchzukommen durch diese Phase. Und ich glaube, das ist echt nicht zu unterschätzen.
Ja, genau, das war ja über Jahre ist immer das Problem gewesen über Jahre, dass die Gladbacher genau von diesen einfachen Mitteln und gerade diese Sturm- und Drangphasen der Mannschaften wie Bochum in der Anfangsphase, die wissen das natürlich oder wussten das immer, dass die Gladbacher da anfällig sind. Und jetzt haben sie genau das gemacht. Sie haben dagegen gehalten. Sie haben, ich nehme jetzt mal wieder das schöne Wort Resilienz gezeigt und damit irgendwo den Bochumern auch schon so ein bisschen den Zahn gezogen, weil oftmals ist es dann ja so, dass man dann in Rückstand gerät und dann hinter herläuft und dann, du hast es gesagt, der Ton gesetzt ist und die ganze Sache schwierig wird. Und ich fand, dass die Gladbacher gerade in der zweiten Halbzeit, dann in der ersten Halbzeit war es ja immer noch so ein bisschen, ja, man kommt da nicht so richtig durch, man hat zwar seine Chancen, aber in der zweiten Halbzeit fand ich, war es dann wirklich ein sehr souveränes Auswärtsspiel und meiner Meinung nach absolut verdienter Sieg und entscheidend immer wieder auch diese Nadelstiche nach vorn.
Ja, das war, ja, im Prinzip, wenn man es aufmalt, das 1:0, dann in der 67. Minute sieht das aus wie eine Nadel, denn der Passweg geht relativ strikt und steil nach vorne, nachdem man aber wirklich, Thomas hat das nachgeguckt, 40 Sekunden über 15 Stationen sich so im eigenen Drittel den Ball zugepasst hat, schon unter latentem Druck der Bochumer, aber man hat da halt von links nach rechts und über Omlin und wieder zurück den Ball rotieren lassen und dann wurde umgeschaltet, nicht so, wie man das sonst meint, das ist ja dann Umschalten von Defensive, also gegen den Ball auf mit den Ball, aber vom eigenen Drittel in die gegnerische Hälfte über einen guten Pass von Julian Weigel, über den müssen wir gleich nochmal reden. Wenn ich ihn schon loben kann, dann müssen wir das tun hier im Podcast. Ja, und dann ging es ab. Kevin Stöger, Joe Skelly, wieder Stöger, Franck Honorat und dann war es für Tim Kleindienst mit seinem da erst 12. Ballkontakt in der 67. Minute ein leichtes, den Ball ins Tor zu schießen. Aber wenn man sich halt in einem Spiel 2 90-prozentige Torchancen erarbeitet, dann sind das nahezu 2 sichere Tore. Die hat Borussia gemacht und ja, so kann es laufen.
sagen wir mal so. Mir kam so ein bisschen Lucien Favre in den Sinn, zum einen aufgrund der Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, weil es eben Chancen waren, die im Grunde nur genutzt werden konnten, weil sie eben so klar und eindeutig rausgespielt waren und offenbar auch ein starker Plan dahinter stand. Zum anderen aber auch dieses sage ich mal, Tändeln im eigenen Strafraum, sich so ein bisschen nach vorn lümmeln und dann plötzlich dann zu explodieren. Das war ja so ein Prinzip. Wir haben ja immer wieder dieses Tor damals gegen Schalke gelobt und als eins der schönsten Gladbacher Tore der Neuzeit definiert. Und in dieser Art ist das ja auch gefallen. Einfach da den Gegner so ein bisschen einlullen mit Passspiel und dann plötzlich eben da wie so ein Jack aus der Box springen und dann Speed machen. Und da sind natürlich dann Franck Honorat und dann eben einer wie Tim Kleindienst, der einfach da steht, wo er stehen muss. Und das gefällt mir an ihm. Er ist einfach absolut pragmatischer Spieler. Und genau das hat ja Gladbach gefehlt oft, dass man einfach so ein bisschen in Schönheit gestorben ist, beziehungsweise dann, wenn man mal da so weit war, dann einfach da nicht konsequent genug war. Und Kleindienst, ja, man schießt halt den Ball ins Tor oder man bedient eben den Kollegen Honorat wie beim 2:0. War ja ein ähnliches Schema, das zweite Tor. Und ja, offenbar scheint da ein Plan hinterzustecken.
In der Vollendung war es dasselbe Schema, es ging nur, das Getändel vorne, im Angriff war weg, es war dann die Eroberung von Rocco Reitz, aber eben sofort auf Kleindienst und der musste dann eigentlich nur noch querlegen zu Honorat, der auch wieder nur einen schieben musste, aber ja, das ist ja nicht verboten, so Tore zu schießen. Es ist im Gegenteil ja sogar der Anspruch einer Mannschaft, eben so klare Chancen herauszuarbeiten und dann reichen auch zwei davon. Ist ja ein ganz interessantes Chancen- und Torschussverhältnis gewesen, 15-15 Torschüsse, da denkt man ja, wow, ausgeglichen. Dann sieht man das Expected Goals Verhältnis, 2,7-0,7 und denkt, ja, Gladbach hatte jetzt wahrscheinlich 10-2 Chancen, was aber auch nicht. Es gab eben diese zwei super klaren und das war letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, irgendwie ist es ja wie bei dem 1-0 dann so, Bochum merkte eigentlich gar nicht, dass sie da gerade eingeschnürt wurden, wie von so einer Python. Und dann, gab es das Umschalten, das ich gerade skizziert habe, von Julian Weigel. Und Gerardo Seoane hat gesprochen von einem richtigen Mix. Ich war ja vor der Saison so ein bisschen skeptisch, wenn immer so aufgezählt wurde, wie es laufen soll. Und dann dachte ich so, naja, okay, das ist ja irgendwie alles. Und ist es dann alles oder und irgendwie auch nichts. Aber jetzt in Bochum, finde ich, hat man sehr gut gesehen, dass eben diese Mischung sowohl hinten dagegenhalten, auch mal tief gut stehen, umschalten, Positionsspiel, dass dieses von allem etwas, aber dann auch alles mal vernünftig machen, der Schlüssel sein kann zur sportlichen Wende, alles unter Vorbehalt, aber man hat sicherlich mal so einen Ansatz gesehen, wie das im besten Fall dann ja nahezu immer läuft.
Ja gut, im Grunde ist Fußball ja immer ein Mix. Also ne, du wirst immer Phasen in Spielen haben und ich glaube, das ist gerade jetzt in den vergangenen Jahren hat sich das auch nochmal klar herausgearbeitet, dass Spiele unheimlich viele Phasen haben, in denen viele verschiedene Dinge passieren, in denen mal der Gegner total dominiert und mal man dann entsprechend halt auch dagegenhalten muss und vielleicht auch ganz hinten steht und nur die Bälle verteidigen muss. Und in anderen Phasen hat man dann wieder die totale Dominanz selbst. Man schaue auf Leverkusen, 2x2:0 geführt, einmal mit Mühe und Not noch 3-2 gewonnen, mit Mühe, Not und Schiedsrichter und VAR und beim nächsten Mal wieder 2-0 geführt und dann 2-3 verloren, weil das Spiel plötzlich komplett gekippt ist. Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip im Fußball geworden. Und Gladbach hat das jetzt gut aufgenommen, finde ich. Aber du hast auch die Typen dafür. Das ist für mich ganz entscheidend. Wie dann Stöger, der mit seinem Pass vor dem 1-0 auf Honorat da wirklich ein Zeichen setzt. Dann eben Tim Kleindienst, der als Torschütze und Vorbereiter an seinem Geburtstag, ich meine, so macht man das, würde ich mal sagen. Kleindienst macht Kleindienstsachen und beschenkt sich einfach mal selber. Und ja, das sind alles so Dinge, die dann einfach passen. Und ich glaube, dieses Prinzip von Seoane, einfach diese Mischung hinzubekommen mit einem, du hast ihn ja angesprochen, Julian Weigel, können wir gerne gleich in die Debatte einsteigen, zum einen als sehr ruhigen, als sehr passigeren Spieler, zum anderen aber jetzt auch so Emotionsbolzen zu haben, wie Stöger, wie Kleindienst. Das ist natürlich genau das, was die Mannschaft mitnimmt und das, was ich immer gesagt habe, du kannst ja alles machen. Du musst es aber vernünftig machen und das haben die Gladbacher in Bochum mit großem Erfolg gemacht, mit dem ersten Auswärtssieg. Vorher gegen Leverkusen, müssen wir ja sagen, auch vieles von dem gut gepasst.
Ja, und wenn das eben, weiß nicht, 12 Mannschaften mindestens in der Bundesliga so machen, dann weiß man ja, okay, in der Regel, weil 2 von 3 Wochen trifft man auf so einen Gegner, da muss man wie Rainer Bonhoff das skizziert hat, das klang auch so plump, erstmal das quasi matchen, was den Kampf, den Einsatz, die Mentalität angeht und dann eben fußballerische Qualitäten ausspielen, aber genau das war eben das, wie es in Bochum funktioniert hat. Und ja, ich finde diese Debatte über Weigel, wir hatten uns schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir uns irgendwann mal mit Pro und Contra battlen, aber ich muss sagen, die muss erstmal ausfallen, diese Art der Debatte, denn ja, nach dieser Leistung gibt es da von meiner Seite temporär erstmal keinen Bedarf, denn das war wirklich das, was ich von Julian Weigel sehen möchte, was, glaube ich, alle von Julian Weigel sehen möchten. Du hast gesagt, sein ruhiges und sicheres Passspiel, wirklich dann 91% Passquote in so einem Spiel in Bochum, wirklich sehr gut, aber auch alles nicht nur auf Sicherheit bedacht, sondern eben auch diese progressiven Pässe. Er hat sich dann auch mal temporär vorne eingeschaltet, hatte wieder einen auch guten Weitschuss, hatte irgendwie mal eine Ecke in der ersten Halbzeit rausgeholt und ja, hatte einfach auch eine gute Ausstrahlung. Und ohne das jetzt klein zu reden, direkt wieder, muss man ja aber auch sagen, sein Nebenmann auf der Doppel-6 hat da sicherlich was zu beigetragen.
Ja, diese Idee von Seoane auf die Doppel-6 umzuschalten und dann eben auch, das ist ja die Position, wo ich sage, im Grunde wird diese Position, die zwei Positionen oder zwei Plätze beinhaltet, durch drei Leute besetzt. Durch eben den von dir angesprochenen Sander, der ein richtig tolles Spiel gemacht hat für sein erstes Gladbach-Spiel, sein erstes Bundesligaspiel. Richtig, richtig klasse, sehr präsent, sehr, sehr stabil gewesen und eben dadurch dem Weigel den Rücken freigehalten, auch mal diese Umschaltaktion zu haben, diese Aktion nach vorne zu haben. Und ich glaube, das war einfach das, was ihm gefehlt hat. Er ist ja nicht dieser klare, defensiv ausstrahlende Sechser. Er hat nicht diese Gene da drin, einfach immer nur gegen den Ball zu arbeiten. Und ich glaube, diese Kombination, die genau da ist, ich nehme den Rocco Reitz mit rein, der dann ja auch reinkommt und mit der Balleroberung dann das zweite Tor und damit die Entscheidung einleitet. Ja, das ist einfach das Duo ist ein gutes Trio, will ich mal sagen. Und darum hat Seoane, ja, das ist Wahnsinn, ne? Man könnte fast sagen, der verzählt sich ja sonst immer. Nein, diesmal meine ich es auch so. Ne? Aber Seoane hat da wirklich einen guten Plan entwickelt. Und ich glaube, dass diese Konstellation, Viererkette, dann diese Doppel-6, das ist so ein bisschen auch, ich bin da nochmal bei meinem Lucien Favre, der damals ja auch ganz konsequent 6 gegen den Ball, 4 vorne und damit kommen wir gleich zu deiner Geschichte mit den fantastischen 4 in Anführungsstrichen. Ja, aber diese Konstellation, finde ich, ist es, was den Gladbachern jetzt Stabilität gibt und dem Julian Weigel einfach auch die Stabilität, diese Umschaltmomente dann zu kreieren. Und ich finde, dass er eine deutlich größere Präsenz als Typ auch hat, unterstützt von Kleindienst, von Stöger, die einfach noch auf eine ganz andere Art dann eben auch Präsenz haben, aber er mit seiner ruhigeren Art, mit seiner geflissentlichen Art dann auch eine Dominanz ausstrahlt. Und da finde ich, das ist genau diese Achse mit Weigel, mit Stöger, mit Kleindienst, die da richtig was hermacht bei Borussia.
Ja, Toni Janschke kann ja sein Kollegen jetzt dann quasi seinen Schützlingen mal erzählen, dass er früher wirklich ein Visum brauchte, um in die gegnerische Hälfte gehen zu dürfen. So klar waren die Rollen da verteilt. Und es gibt ja das schöne Ruhrpott-Wort Fisimatenten. Und ich finde, das fällt mir ein bei Philipp Sander. Der macht halt keine Fisimatenten auf der Doppel-6. Hat wirklich seine Position gehalten, hat da nicht probiert, mit Aktionismus irgendwas zu bewegen, sondern ja, einfach auch in Ruhe die Dinge zu regeln, den Ball zu nehmen, den Ball weiterzupassen, ihn zu halten, konzentriert und entschlossen in den Zweikampf zu gehen, ob in der Luft oder am Boden. Und das reicht dann eben auch schon. Also man muss ja auch nicht wirklich in jedem Zweikampf und jedem Angriff die Welt retten. Das passt dann schon so, weil man eben auch weiß, da vorne ist diese Qualität, die auch Gegner wie Bochum noch beeindrucken kann. Ich finde, man hat das bei Player gemerkt, hat ja die Geschichte gemacht über seine Bochum-Bilanz und natürlich hat er dann auch begonnen. Man hat schon gemerkt, ja, das war Bochum ein großes Anliegen, dass dieser Player möglichst wenig macht. Und je mehr dann von ihm zu sehen war, desto mehr kam auch Borussia ins Rollen. Und solange diese Qualität da ist, ich meine, diese Viererreihe da vorne ist jetzt fast genau 30 Jahre alt im Schnitt, da muss man das auch nutzen. Und dann versprechen sie zumindest für diese Saison, würde ich sagen, auch eine gewisse Nachhaltigkeit aufgrund ihrer Erfahrungen, auch aufgrund dieser verschiedenen Elemente, die sie einbringen. Deswegen, ich habe die Dachzeile gemacht, fantastisch unter Vorbehalt. Ja, ne, ganz, ganz langsam, aber es könnte sich auf jeden Fall in eine Richtung bewegen, wenn die 4 auch alle fit bleiben, dass da einige Gegner noch beeindruckt werden in der Saison.
Ja, und ich meine, natürlich muss das alles unter Vorbehalt gesehen werden, aber wir haben jetzt zwei Spiele gesehen. Wir haben gesehen, dass ein Tim Kleindienst da wirklich einer ist, der die anderen mitzieht, der mit seiner wirklich großen, mit seinem absoluten Selbstvertrauen, mit seiner, also der ist ja wirklich, du hast es mal gesagt, der ist ja wirklich wie sein Auto, dieser riesige Truck, den er da hat. Das so ist ja auch auf dem Platz. Da werden keine Kompromisse gemacht und genau das hat vielleicht die Mannschaft auch gebraucht. Und wenn man dann dieses Quartett da vorne sieht mit dem Stöger, der richtig Bock hat, Fußball zu spielen, das auch ganz klar macht mit dem, was er tut, der unheimliche Eleganz ins Spiel reinbringt, dann Player im Grunde als Spielpartner hat, die beiden da und Player dann eben, glaube ich, auch daran wachsen kann und vielleicht dann auch mehr Konstanz hat. Der war ja nun gegen Leverkusen im Grunde abgetaucht und wichtig, dass er in der Mannschaft geblieben ist. Ich hatte es ja geschrieben, weil er eben sensibler Spieler ist, sich dann jetzt sozusagen in die neue Konstellation reinfuchsen darf. Naja, und Franck Honorat, der ist einfach ein richtig cooler Kicker, finde ich. Der hat auch Spaß am Spielen, der ist schnell mit gewandten Bewegungen und auch, wie gesagt, beim 1-0 der Dreher, den er da drin hatte vor der Flanke auf Kleindienst, das schaut dann einfach richtig gut aus und da gibt es ja viele, die Gladbach so ein bisschen den Fußball abgesprochen haben, aber ich finde, das sind ja genau die Momente, wo man auch den Plan des Trainers erkennen kann. Dass du einfach, wenn du den Ball hast, ob jetzt aus dem Ballbesitz heraus oder eben aus der Umschaltsituation, aus der Balleroberung heraus, dann aber bitte dann auch schnell nach vorne. Dafür sind dann eben die Players, die passsicheren Players und Stögers, die vielleicht nicht die Geschwindigkeit haben, aber eben Franck Honorat, den man dann immer wieder ins Spiel bringen muss. Naja, und Kleindienst, den muss man ja nur irgendwie den Ball im Strafraum geben, der hat halt Bock, Tore zu schießen. Und das strahlt die Mannschaft im Moment aus. Sie hat Lust, Tore zu verhindern. Hinten und sie hat Lust, und da ist für mich Ko Itakura einer, der mit seinen Grätschen vorangeht, und sie hat Bock, vorne Tore zu machen.
Ja, Ko Itakura mit Nico Elvedi. Ja, jetzt wissen wir auch nach dem Ende der Transferperiode das designierte Innenverteidiger-Duo dieser Saison auch souverän, auch keinen Quatsch gemacht, vor allen Dingen Elvedi nicht, der dann vielleicht doch mal dazu neigt, irgendwie so einen Moment der fehlenden Aufmerksamkeit zu haben. Gleiches gilt für die Außenverteidiger. Joe Skelly war da, also ja, richtig viel Energie, die er da auf den Platz gebracht hat. Sogar auch 7, 6 Seitenwechsel, die dann auch alle ankamen. Das war ziemlich gut und Luca Netz ist ja so ein bisschen so eine Aushilfskraft der Fantastischen Vier. Ich weiß nicht, kennt sich vielleicht im Film- und Comic-Bereich besser aus. So Superhelden haben ja dann auch immer mal so Nebendarsteller, die nicht im Mittelpunkt stehen, aber auch irgendwie interessant und spannend sind. Das hat Cioane auch betont, dass Luca Netz ja schon immer mit Ball auch sehr hoch schiebt, anders als Skelly. Wir haben das auch schon mal, glaube ich, an irgendeiner Stelle skizziert, dass es dann ja schnell ein 3-2-2-3 ist, weil wirklich Netz wie Honorat auf der anderen Seite vorne dann eine Art Außenstürmer gibt. Ja, aber diese Mischung, die stimmt derzeit und Borussia ist ja sehr gut darin, wenn auch wir sie loben, dann vielleicht schon im nächsten Spiel wieder alles einzureißen. Jetzt hat man zumindest mal 2 Wochen als Verein, um diesen Status des Gelobtwerdens zu genießen. Aber wir bewerten ja auch einfach immer Ansätze, die wir sehen. Die sind wirklich sehr ordentlich. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, man sieht jetzt nicht so viel Potenzial, dass da irgendwie 3, 4 Leute ausgetauscht werden in dieser Mannschaft. Also Sander Reitz, das ist schon ein ganz enges Duell, aber selbst ein Skelly, den sehe ich gerade sehr weit vor Stefan Leiner. Aber Carsten, man muss sagen, die reingekommen sind, das war schon gegen Leverkusen so und eben auch jetzt, die sehr klassischen Joker, die haben ihren Job auch erledigt.
Ja, genau, das ist es eben. Ich sehe da viel Präsenz durchaus von Thomas Schwanscherer, der einfach noch ein bisschen unglücklich im Abschluss ist. Das muss man sagen. Ihm hätte es natürlich super gut getan, vielleicht noch das 3-0 zu machen oder das dritte Tor zu machen. Und ja, Robin Hack ist wieder da. Ich hätte jetzt eben, du hast das mit den Superhelden angesprochen, fast gesagt, Luca Netz ist Robin von Batman, aber dann gibt es hinterher Verwechslungsgefahr, weil eben Robin Hack auch da ist. Und ja, ich glaube, dass der auch wieder Lust hat, sich da richtig einzubringen, an Alassane Player ranzupirschen. Und das hat Cioane offenbar auch gut hinbekommen. Wie gesagt, wir werden gleich noch über die Wechselperiode reden. Und das Resultat ist ja, dass die Mannschaft jetzt so ist, wie sie ist. Jetzt ist es eben an Cioane da, das Optimum rauszuholen. Du hast, finde ich, schon eine gewisse Tiefe im Kader. Natürlich ist Kleindienst, was die Mentalität angeht, Stöger, was die Spielqualität, die Passqualität angeht, die sind natürlich herausragend. Aber wenn du mit Robin Hack dann einen hast, der wirklich sofort auf 100% ist, ein Schwanscherer, der sich, glaube ich, ein bisschen am Kleindienst hochhangeln kann und wieder so sein Selbstvertrauen bekommen kann, er müsste einfach ein bisschen Glück haben im Abschluss mal. natürlich gesund bleiben. So, und dann hast du noch einen Nathan Gumo, der eben diesen Speed nochmal aufbringen kann, wenn du hinten raus was hast. Ja, da sind schon, also es ist nicht 1:1 vielleicht, aber es sind nochmal neue Aspekte, die man reinbringen kann. Und deswegen würde ich sagen, ist so eine, in den ersten 15, 16 ist schon eine gewisse Tiefe in der Spitze mit dabei. Aber natürlich nochmal zwei Spiele, das muss ich alles erstmal setzen. Konstanz bedeutet nicht 180 Minuten, sondern Konstanz bedeutet mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar eine ganze Saison. Aber ich fand, dass die beiden Spiele einfach Spaß gemacht haben mit Borussia Mönchengladbach.
Ja, und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor auf jeden Fall, dass Spiele einfach mal wieder Spaß machen, auch auf ganz banale Art und Weise. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen, ich habe es schon wieder vergessen. Ja, Thomas Trancher auch für die Nationalmannschaft nominiert, also sofern er gesund zurückkommt, aber das muss man ja sagen, gesund ist er jetzt ja schon einige Wochen, auch eine wichtige Voraussetzung. Ah ja, genau das war das Stichwort. Ich wollte sagen, dass die Borussen ja auch sehr moniert haben, dass die vergangene Saison so schlecht geworden ist, weil einfach auch es zu viele Verletzte gab, weil zu viele Stammspieler immer ausfielen, ist ja dann auch nicht verboten, den Gegenbeweis anzutreten, indem man dann mal alle fit hat und dementsprechend auch irgendwie besser punktet. Also ja, das ist natürlich auch einer der wichtigen Schlüssel für eine sportlich bessere Saison. So, was haben wir jetzt? Haben wir alles gesagt? Wir haben jetzt nicht über Florian Neuhaus geredet in Bochum, der übrigens reinkommen sollte. Das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Er stand schon draußen, sollte eigentlich reinkommen, aber hat dann einen Krampf bekommen. Also nicht er, Quatsch. Jetzt würde ich ja sagen, noch nicht eingewechselt und schon Krampf. Nein, Luca Netz hat einen Krampf bekommen und deswegen musste Stefan Leiner reinkommen und Florian Neuhaus hat sich wieder hingesetzt. Was ist er für eine Film- und Comicfigur, Carsten?
Tja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Er ist der Joker. Nein, aber nicht im Sinne des Jokers von Batman, der böse Joker, sondern ja, er ist wirklich in der Position in der Warteschleife. Und bin gespannt, welche Rolle er dann einnimmt, ob er dann wirklich noch der ist, der die Superhelden dann mit unterstützen kann. Ich meine, wir brauchen über seine fußballerische Qualität überhaupt nicht zu reden. Und ich bin sehr gespannt. Ich hab wirklich zwischendurch mal gedacht, naja, wenn der jetzt reinkommt, der Neuhaus, dann nutzt er vielleicht mal die Gelegenheit, um sich gleich zu positionieren mit dem Tor, so wie in Bremen bei seiner Einwechslung. Dann aber auf positive Art einfach zu sagen, hey Trainer, ich bin noch da. Sioane wird jetzt auch da in seinen Worten zu messen sein. Er hat gesagt, alle haben die gleiche Chance und Neuhaus hat jetzt zuletzt gut trainiert. Und ich bin jetzt mal gespannt. Irgendwann wird der Moment kommen, wo Florian Neuhaus eben auch reinkommt und dann kann er eben der Joker sein und über diese Joker-Rolle sich dann empfehlen. Es wird ja auch Phasen geben, wo vielleicht Alassane Player mal wieder nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht fit ist. Da sind dann, offenbar sieht ihn ja Sioane den Neuhaus jetzt
die
weiter
These
vorne.
Wollte ich gerade formulieren, also dass wahrscheinlich, wenn Neuhaus mal Startelf spielt, dass er dann Stöger oder Player ersetzen wird, weil sie entweder unpässlich sind oder es auch sportlichen Grund gibt.
Genau, und das ist halt auch eine neue Erkenntnis dieser Startphase der Saison, dass Neuhaus jetzt dann doch nicht mehr auf der Doppelsechs einsortiert wird, sicherlich auch als eine Option. Johann hält sich das ja so ein bisschen offen. Also Neuhaus ist im Moment so der im Mittelfeld alles kann. Also im Grunde die fantastischen vier in einer Position und noch dann möglicherweise auch der Nebenmann von Weigel, Sander oder Reitz, wenn es drauf ankommen soll. Also es gibt genug Optionen und das hatte ich in meiner Geschichte vergangene Woche ja auch geschrieben, dass er eben dadurch einfach auch die Chance haben wird mit definitiv mit der Zeit. Es wird gelbe Karten geben, es wird Verletzungen geben, es wird Wehwehchen geben. Jetzt muss er Geduld haben und das ist das, was er jetzt aufbringen muss, auf dem Trainingsplatz weiter gut performen und dann wird irgendwas kommen.
Schlechte Nachricht dahingehend für ihn, es gab erst eine gelbe Karte in den ersten beiden Spielen. Also die regten.
Auch das noch. Gladbach ist nicht nur nicht mehr nett, sondern zu nett.
Ja, oder sauber böse oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, hat Itakura gelb gesehen für den Elfmeter? Wie war es denn? Nee, Leiner hat gelb gesehen, oder? Gegen Leverkusen. Naja, egal. Das ist nicht das Thema. Florian Neuhaus ist ja im Mittelfeld-Ranking auch, ohne was quasi selber dafür zu tun, nach vorne gerückt. Und das ist die geschickte Überleitung zum Fazit der Transfer. Periode. Carsten, es hat sehr lange gedauert. Ich bin übrigens schon ins Bett gegangen Freitagabend. Da war immer noch nicht verkündet, dass Manu Kone zu AS Rom wechselt und weniger als 48 Stunden später hat er dann schon auf dem Platz gestanden. Sonntagabend beim 0:0 bei Juventus Turin. Das war auch mal ein Verein, wo man gedacht hat, vielleicht landet er auch mal da. Also Interesse war sogar mal da vor, weiß ich, glaube einem halben Jahr oder einem Jahr. Aber ja, jetzt ist er in Rom gelandet. Da führten da nicht alle Wege hin, aber der Entscheidende bei Kone, 20 Millionen Euro plus Boni, die sich über die Jahre noch anhäufen können. Ja, Carsten, wie du hast gearbeitet, warst im Dienst am Deadline Day. Ich habe mir das Ganze eher ein bisschen von außen angeguckt. Ja, ganz schön langer Tag, ne?
Ja, das könnte man sagen. Thomas Gruhlke war auch mit dabei, wir haben da zusammen ausgeharrt, so muss man es dann ja sagen, weil wir waren vorbereitet auf die Situation, weil es deutete sich doch relativ klar an, dass dieser Wechsel auch stattfinden wird, aber man weiß ja nie, was passiert. Der Medizincheck hat ja schon in mehreren Fällen und zudem vorher auch schon bei AS Roma was zutage gebracht und dann war es das dann mit dem Transfer. Naja, aber Kone ist jetzt ein Römer. Bin auch der Meinung, dass es nicht der Club ist, den er sich wahrscheinlich vorgestellt hat, aber für Gladbach finde ich ein sehr guter Deal angesichts der Umstände. Also, dass Kone sicherlich einer gewesen wäre, wo man gedacht hätte, dass er vielleicht auch das Doppelte einspielen könnte. Aber dafür fehlte dann einfach seine spielerische Qualität. Dafür war er vielleicht dann auch zu oft in der Vorbereitung, also immer in der Vorbereitung eigentlich verletzt und konnte einfach oftmals seine Qualitäten nicht ganz einbringen. Aber er ist jetzt das, was man von ihm erwartet hat. Er hat sich entwickelt und er ist die Nummer 4 der teuersten Verkäufe von Borussia Mönchengladbach aller Zeiten. Das sagt ja auch schon etwas aus. Und von daher finde ich ein guter Deal, dass das geklappt hat. Wichtiger Deal. Naja, und aufgrund der späten Zeit war es dann auch schwierig, da noch zu reagieren, beziehungsweise ihr habt ja dann in Bochum mit Roland Wirkus gesprochen, dass da eben kein Ersatz oder kein weiterer Verteidiger gefunden wurde, der dann eben nicht nur einfach wir holen irgendwen, sondern wir holen den wir haben wollen, entsprochen hat.
Ja, ich glaube, wir müssen sogar nochmal deutlich machen, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht überall so klar angekommen ist, wie jetzt genau die Ausgangslage war, auch was das Finanzielle angeht und so weiter. Also nochmal, es ist jetzt auch nicht so, dass diese 20 Millionen von Kone einfach ungenutzt in irgendeinem Geldspeicher im Borussia-Park liegen und darauf warten, ausgegeben zu werden im vielleicht schon Winter, sondern es ist natürlich so, Borussia ist durch die Transfers von Kleindienst, Sander und durch das Handgeld auch bei Stöger in Vorleistung gegangen, hatte bis Freitag ganz spät ein ganz ordentliches Transferminus von eben 8 Millionen. Und das galt es erstmal zu tilgen. Es gibt eine Weiterverkaufsbeteiligung, was den FC Toulouse angeht. Die ist nicht genau bekannt, aber wir wissen ja meistens, wie das so ist. 10-20% oder so in der Größenordnung. Dann gibt es nach unseren Infos ein sehr üppiges Berater-Honorar. In Deutschland dürfen wir das H benutzen. Und dementsprechend, ja, wäre sicherlich noch ist drin gewesen, jemanden so für 5-6 Millionen zu verpflichten. Das ist dann vielleicht im Winter möglich, wenn nötig. Aber dann kam eben das, was du gerade skizziert hast. Es gab Pläne. Es ging ja zum Beispiel um den Niederländer Kevin Dix von FC Kopenhagen, der dann aber nicht die Freigabe erhalten hat. Und ja, darüber hinaus ist es natürlich so, dass jetzt auch nicht, weiß nicht, 10 Innenverteidiger mit dem starken linken Fuß sagen, Borussia, auf dich warten wir bis zum 31.8., bis zum 30.8. und die Vereine sagen, meldet euch so spät, wie ihr wollt, wir geben auf jeden Fall die Freigabe, wir erteilen auf jeden Fall die Freigabe, so läuft's halt nicht. Deswegen kann man natürlich vorbereitet sein, aber gewisse Pläne lassen sich dann halt nicht mehr umsetzen. So war es jetzt, deswegen Teilziele erreicht auf der Zielgeraden der Transferperiode, aber eben nicht alle. Und jetzt hat Borussia mal wieder gespürt, wie das so ist. Spät am Deadline-Day kannte man eigentlich schon gar nicht mehr in dieser Form. Aber immerhin, es hat geklappt, Manu Kone zu verkaufen.
Ja, vor allen Dingen hat Borussia gespürt, wie es ist, wenn man mal große Transfereinnahmen hat. Das war 2019 zuletzt der Fall. Gut, John Bayer sollte man nicht ganz vergessen, der ja auch immerhin 15 Millionen gebracht hat als Eigengewächs. Das geht immer so ein bisschen unter, aber der richtig fette, typische Gladbach-Transfer, der letzte war dann eben doch Thorgan Hazard mit 25,5 Millionen zu Borussia Dortmund. Kone ist jetzt, wie gesagt, die Nummer 4 in dieser Liste. hinter Xhaka, hinter Azad und hinter Yannick Westergaard mit 25 Millionen und wie gesagt, also ein guter Deal. Ja, und es war schon eine große Aufgeregtheit in der Gladbacher Fangemeinde. Ich wundere mich da immer so ein bisschen, weil viele Dinge sind ja inzwischen doch transparent, wie die Situation ist, und das hat, glaube ich, Roland Wirkus und das hat der Club auch immer wieder kommuniziert, ich glaube schon beim Trainingsauftakt, dass man eben gewisse Dinge tun kann, getan hat. Und ich finde auch, die richtigen Dinge getan hat, zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach nötig wurden, weil Tim Kleindienst war auf dem Markt, wie nennt man das, da ging das Fenster auf oder ging die Tür auf, ja, und da muss man zugreifen. Das ist wie ein Sonderangebot, auf das man lange gewartet hat, dann zieht man sich das. Kevin Stöger, dito, weil ich glaube, wenn man da länger gewartet hätte als Borussia Mönchengladbach, dann wäre genau das passiert, was jetzt halt mit den Verteidigern passiert ist, die auf der Liste waren, dann wären sie weg gewesen. Und ich glaube, das, was man jetzt in den Spielen gesehen hat, zeigt, das hat sich gelohnt. Sander natürlich nicht zu vergessen, der schon viel länger feststand als Zugang. Von daher, diese drei sind schon ganz wertvolle Einkäufe und ich finde auch genau die richtigen Aspekte, die die Mannschaft gebraucht hat, weil ich eigentlich schon der Meinung bin, wenn diese Mannschaft stabil ist, sollte eigentlich die Abwehr, die da ist, inklusive des jungen Kiarodia, wir sprechen ja immer über den Gladbacher Weg, zu dem ja auch gehört, junge Spieler spielen zu lassen. Holt man jetzt zum Beispiel einen Bernardo, der einer der sicherlich Top-Transferziele war oder eines der Top-Transferziele war, dann aber verletzt war und die Verletzung nicht genau zu definieren ist. Deswegen auch da Abstand genommen. Also, aber Kiarodia ist ja da. Er hat schon Einsätze bekommen, hat mehr gespielt als Marvin Friedrich und kommt jetzt einer für die Seite, ein Wöber, ein Bernardo, dann wird sich der Kiarodia wieder hinten anstellen müssen. Und ich sage, jetzt hat diese Abwehr ein halbes Jahr Zeit, wirklich mal zu zeigen, dass sie es trotzdem kann. LWD, Itakura, Friedrich und Kiarodia beweist, dass es so in Ordnung ist. Und Seoane natürlich.
Das heißt ja bei Wöber dann zum Beispiel, dass auch Leeds ihn jetzt nochmal verleihen wollte. Es gibt ja immer viele Parteien, die da drin sind und viele Gründe, warum etwas nicht klappen kann. Ich meine oder hätte es gut gefunden, wenn man zum Beispiel noch, das haben wir, ob wir so mal hier im Podcast besprochen haben, so eine Art Christensen-Transfer nochmal gewagt hätte, also irgendwie einen ganz jungen Spieler nochmal ausgeliehen, hätte dann ja, hätte auch ein Linksfuß sein können, aber gut, dann kann auch wieder jemand argumentieren, dass der ist ja da, so ein ganz junger Spieler in Kiarodia. Also da gibt es viele Argumente und ich finde auch bei allem, wofür man Borussia ja auch in letzter Zeit kritisieren konnte und musste, dass man in dem Fall jetzt so nicht den Eindruck entstehen lassen kann, das ist wie bei, ich glaube, Berti Vogts hat mal gesagt, wenn ich übers Wasser gehen kann, dann sagen die Kritiker nicht mal schwimmen kann. Ne? Also, dass man es nicht so macht, egal was getan wird, irgendwie wird dann immer das Gegenteil moniert und wenn es andersrum gewesen wäre, dann ja, hätte man es wieder umgedreht. Also zum Beispiel gibt es jetzt Leute, die sagen, wenn man 67 Gegentore bekommen hat, dann muss man in der Verteidigung was machen und dann muss man das auch zuallererst machen. Dann nehmen wir an, hätte das Ganze mit entweder Kleindienst oder Stöger nicht geklappt, dann würde natürlich jetzt jeder monieren, man spielt vorne mit Schwanscherer und weiß nicht, immer noch Jordan, weil man ihn wieder ausgeliehen hätte. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt nicht irgendwie ja den Eindruck erweckt, es kann eigentlich gar nicht richtig gemacht werden. Und vor allen Dingen, jetzt habe ich gerade schon gesagt, man muss auch bedenken, es geht halt schon immer noch um ein paar Parteien mehr als Borussia Mönchengladbach. Also die Welt wartet jetzt nicht darauf, dass irgendwie Borussia das machen kann, was sich alle wünschen, sondern es ist etwas komplizierter, es ist schwer, wie Lucien Favre immer sagte. Und unter den Umständen ist es ein sehr ordentliches Transferfenster und ich sag mal so, die da sind, die sind jetzt einfach auch in der Lage, das Ganze vielleicht zum wirklich guten Transferfenster zu machen.
Genau, also ich will mal sagen, ne, an all die Leute, die da rummoppern, das Leben ist kein Managerspiel, sondern das Leben ist das Leben und das ist meistens etwas komplizierter als am Computer, denn man hat es da auch mit Menschen zu tun. Man darf nicht vergessen, dass Daniel Farke zum Beispiel Trainer bei Leeds ist und der möglicherweise nicht alles dafür tut, dass Borussia Mönchengladbach vielleicht einen Wöber dann günstig bekommt, weiß ich, ohne ihm was unterstellen zu wollen. Aber ich sag nur, es sind viele Menschen im Spiel in solchen Sachen, Berater, die ihre Spielchen dann spielen, die auch ihr Geld verdienen wollen natürlich. Also von daher, Kone wurde verkauft. Ich habe es mit Thomas Krulke analysiert. 4 von 5 Transferzielen wurden erreicht und das, finde ich, ist eine gute Quote für Roland Wirkus, für Steffen Korrell, für den Club. Und ja, du hast es gesagt, das ist für mich ganz entscheidend. Dem Thema werde ich mich mit Thomas auch noch widmen in diesen Tagen, dass es jetzt genau auf die ankommt, die da sind. Gerardo Seoane hat jetzt einen Kader, hat seinen Kader, hat noch wirklich gute gute Aspekte dazu bekommen, hat jetzt einfach 4 Innenverteidiger, hat aber vor allem, und das ist ja das, da bin ich auch dabei zu sagen, Leute, Fußball ist halt kein Zwei-Mann-Sport, also es gibt ja nicht nur 2 Innenverteidiger, abgesehen davon, dass es ein japanischer und ein Schweizer Nationalspieler ist, über den wir da reden, ein ein aufstrebender italienischer Verteidiger und ein, sagen wir mal, gestandener Bundesligaspieler wie Marvin Friedrich, der im Moment die Nummer 4 ist im Verteidigerkanon. Und wenn ein Elvedi seine Form abruft, die er abrufen kann, das hat er ja nun zumindest mal proklamiert, dann ist es ein guter Verteidiger. Und Itakura, es gab ja da auch die Situation, dass Eindhoven ihn haben wollte und da hat Roland Wirkus einen Riegel vorgeschoben, finde ich auch genau richtig.
Da hätten übrigens auch viele wahrscheinlich dann gesagt, wenn man Itakura verkauft hätte und dann kommt nur Kevin Dix noch, hätten alle gesagt, oh, das ist aber ein Qualitätsverlust.
Aber du hast es genau gesagt. Also wie man es dreht und wendet, es gibt offenbar Kritiker, die es an den Personen festmachen. So, und an den handelnden Personen. Und das hat man wahrscheinlich auch in jedem Club. Das ist kein Borussia Mönchengladbach-spezifisches Ding, sondern manch einer kann da machen, was er will. Es gibt immer den anderen Weg und es gibt immer Entscheidungen, die man trifft, die man auch genau anders hätte treffen können. Ich finde persönlich, wenn ich mir die ersten beiden Spiele anschaue, dass genau die richtigen Figuren geholt worden sind. Und ich sehe nicht nur einen Mittelstürmer, der geholt wurde, sondern einen Typ, der dieser Mannschaft richtig gut tut, in Tim Kleindienst und Kevin Stöger, einfach einer, der diese Lust auf Fußball ausstrahlt, die Mannschaft ja auch ein bisschen verloren hatte. Man hat immer gesagt, ja, aber Gladbach strahlt gar nichts mehr aus, was den Spaß darstellt. Das macht der Stöger und das sagt er auch. So, und ein Sander ist ja auch wieder einer, der kommt aus der zweiten Liga, so ein typischer Gladbach-Transfer, Robin Hack, Marco Reus kam damals aus der zweiten Liga. Ja, das sind ja Dinge, die Borussia Mönchengladbach sind und repräsentieren. Und ja, ich würde sagen, jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass sie in dieser Konstellation die Qualität hat, so weiterzumachen. Das Spiel in Bochum, wir haben es noch gar nicht explizit erwähnt, ging ja zu 0 aus. Also kein Gegentor für Borussia Mönchengladbach.
Ja. Für Jonas Omlin das erste Mal in der Bundesliga seit Mai 23.
Ja, ist auch eine Leistung. Und er hat ja mit einer wirklich guten Parade bei diesem Mega-Fernschuss, der da auf ihn zugedonnert kam, auch nochmal ein bisschen was gezeigt. War ja vorher mal so ein bisschen flatterig, insbesondere wenn es um Fußaktionen ging. Aber nochmal, gute Leistung in Bochum. Jetzt kommt das nächste Spiel und da sind wir wieder bei Favre, Spiel für Spiel.
Ich wollte einmal noch bei Itakura noch das nochmal expliziter ausführen. Es ist ja irgendwie dann auch diese Ablöse, die Eindhoven geboten haben soll, die wurde ja immer höher, also höher als sie wirklich war. Am Ende, es soll ja dann um 15 Millionen plus Boni gegangen sein, da wurde dann schon fast auf 20 aufgerundet. Es ist sicherlich so, dass ich sage, boah, wenn das am Montag oder Dienstag gewesen wäre, dann wäre die Lage schon wieder eine ganz andere gewesen. Aber wenn natürlich die PSV Eindhoven ja anscheinend noch richtigen Bedarf hat, aber so spät in die Pötte kommt, dann ist das ja auch nicht Borussias Schuld. Dann hätte es den Punkt gegeben in dieser Transferperiode, wo ich sage, okay, die Chance muss man ergreifen. Man weiß wirklich nicht, wann und ob sie wiederkommt. Itakura hat ja noch 2 Jahre, hat einen Vertrag, der 2 Jahre läuft. Wir wollen ja nicht sagen, hat 2 Jahre Vertrag. Nächstes Jahr also nur noch einen. Da kriegt man vielleicht schon nicht mehr so viel, aber man kriegt jetzt ein Jahr vielleicht den besten Itakura, den es je gegeben hat, wenn der Junge mal gesund bleibt. Das ist ja, wie gesagt, nochmal eine Grundvoraussetzung. Und dann hätte man sicherlich von diesem Geld noch 2 Spieler holen können. Dann hätte man einen direkten Nachfolger geholt mit einer gewissen Qualität. Dann hätte man vielleicht einen Bernardo oder Bernardo-Typen geholt, wie auch immer. Vielleicht auch mal so einen typischen Gladbach- oder Max-Eberl-Transfer wieder. Ein Spieler, der wirklich eher jung ist und dessen Marktwert enorm gesteigert werden kann. Aber es war halt zu spät und ich bin mir sehr sicher, wenn Itakura unter den Umständen noch verkauft worden wäre und dann nur ein Kevin Dix kommt, ja, dann wäre auch keiner begeistert gewesen und ich finde, dann wäre das noch kritikwürdiger gewesen, als jetzt einfach Itakura zu behalten und sich dieses Geld entgehen zu lassen.
Absolut d'accord. Also ich finde, dass Itakura, er ist ja jetzt im Moment der Abwehrchef. So, Nico Elvedi und er spielen sich gerade ein und dieses Einspielen, die Mannschaft bleibt zusammen. Man hätte ja im Grunde erstmal wieder bei Null angefangen. Dann hätte wahrscheinlich in Bochum entweder Kia Rodia oder Marvin Friedrich zusammen mit Elvedi gespielt, der dann wiederum auf der anderen Seite gespielt hätte wahrscheinlich, wenn Kia Rodia gespielt hätte. Beispielsweise, und er ist ja gerade im Moment die Nummer 3 in der Rangfolge, ja, und dann verliert man beispielsweise das Spiel, dann heißt es ja, wie konnte man den Itakura verkaufen? So, Itakura ist da, Elvedi ist da, Friedrich ist da, Kia Rodia ist da und die müssen einfach jetzt liefern. mit der gesamten Mannschaft, mit dieser Stabilität, die auch von der Doppel-6 ausgeht, mit auch einem Kleindienst und Stöger und teilweise auch einem Player und einem Honorar, die eben vorne auch anders agieren, aktiver agieren gegen den Ball und damit auch schon viel abfedern. Das war ja immer das Problem, dass im Prinzip immer so diese Wellen ungehindert auf die Abwehr zugerollt kamen. Und darum geht es ja, als Mannschaft die ganze Geschichte ganz anders zu verteidigen. Das gelingt im Moment ganz gut. Und deswegen, also finde ich, positives Fazit der Transferperiode. Wichtige Aspekte wurden geklärt. Borussia Mönchengladbach hat wieder Geld eingenommen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Manu Kone wurde auch im Winter gekauft. Und gerade bei diesen Talenten, bei diesen Top-Talenten international, gehen ja manchmal dann auch Türen auf zu Zeiten, wo man damit nicht rechnet. Also ein bisschen was in der Hinterhand zu haben, wie gesagt, du hast schon gesagt, also von den 20 Millionen, das ist ja nun nicht so, dass jetzt 20 Millionen da rumliegen, aber das, was in der Hinterhand ist, könnte man ja dann im Winter genau für die dann auftretenden Mängel noch in der Kadergeschichte bereinigen. Und ich finde es einfach spannend, jetzt einfach die Mannschaft mal, und das ist ja auch ein Aspekt, die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht, der Trainer ist in der Pflicht, aus dieser Konstellation, die ich gut finde, richtig was zu machen.
Und natürlich ist der Kader, gemessen an dem wir schon mal war, eher schmal. Und natürlich dürfen sich nicht drei Stammspieler verletzen und irgendwie im Schnitt immer zwei ausfallen. Das wird nicht funktionieren. Also es wird dann vielleicht zum Klassenerhalt reichen, aber nicht zu mehr. Nur ist das eben auch eine der großen Aufgaben und war einer der großen Kritikpunkte der vergangenen Saison, dass das besser werden muss. Und da sind ja dann auch wieder viele Parteien im Boot, das besser werden zu lassen. Und natürlich ist es unerlässlich, dass die Verletzten-Situation besser wird und es nicht mehr so viele Ausfälle gibt. So, aber derzeit sieht das eben auch ganz gut aus. Auch da wieder Stand jetzt. Mal schauen, wie es weitergeht. Da sind alle in der Pflicht und wir werden das beobachten. Und wir werden es natürlich auch monieren, wenn dem nicht so ist. Ja, Carsten, Einfluss auf das Pokallos hatte niemand. Da wurde gelost und jetzt weiß Borussia, wo sie in der zweiten Runde antritt und gegen wen.
Ja, ich hatte ja vorab so ein paar interessante Gegner, mal mir persönlich beziehungsweise auch im Gespräch mit den Fohlenfutter-Kollegen, mit dir, mit Thomas, mit Hanna, rausgepickt. Der letztendliche Gegner Eintracht Frankfurt war nicht dabei, aber wenn ich ihn dazu genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich dazu geschrieben, das ist eins der schwierigsten Lose. Auswärts spielt Borussia Mönchengladbach in Frankfurt. Andererseits kann man sofort die Statistik rausholen und sagen, naja, beim letzten Mal vor 10 Jahren gab es ein 2-1-Sieg im Pokal, während das letzte Heimspiel gegen Frankfurt in die Buchse ging. Das Halbfinale damals, 2017 war es, glaube ich. Und ja, muss man einfach sagen, ja, im Pokal musst du nehmen, was du kriegen kannst. Entweder scheiterst du in der zweiten Runde bei einem starken Gegner oder du schaltest einen starken Gegner aus. Einer, der ja auch immer in der Lage ist, einen Pokal zu gewinnen. Also von daher, man muss im Pokal nehmen, was man kriegt. Sollte nicht rumheulen, sondern sagen, jo, das ist meine Aufgabe.
Ja, die hat man 2014 auch gelöst, auswärts in Frankfurt mit einem 2-1-Erfolg. Da ging es dann ins Viertelfinale und man hat in Bielefeld verloren, ja. Da hatte dann der Erfolg in der zweiten Runde auch nicht so viel gebracht. Das war so ein gefühltes Saarbrücken. Ich erinnere mich auch dran. Der Rasen war auch ein Thema. Nicht wegen der Regenfälle, sondern weil er irgendwie einfach so nicht da war. Damals in Bielefeld aus im Elfmeterschießen. Also ja, das, was man in Saarbrücken nicht mal geschafft hat. Ja, natürlich, der Sieg ist immer der große Traum, das nach Berlin zu kommen. Aber 62 von 64 Mannschaften scheiden halt vorher aus. Und ja, man hat trotzdem auch alle Chancen, das zu verhindern. Man kann in Frankfurt ja schon mal üben. Am, ich glaube, 21.09. gibt es da das Auswärtsspiel bei der Eintracht, das nächste Auswärtsspiel. Und um jetzt quasi nochmal so alles abzurunden, ist es ja auch so, dass Manu Kone in der kommenden Saison auch gegen Eintracht Frankfurt spielt, aber zu Hause. Und in der Europa League mit der AS Rom.
Ja, das hat die Auslosung ergeben. Ich bin schon ganz froh, dass Gladbach nicht in der Auslosung drin war. So, Gladbach wird das anders sehen. Aber das ist ja alles sehr kompliziert geworden da.
Obwohl jetzt, wo ich die Conference League-Teilnehmer wieder gesehen habe, habe ich gedacht, ah Mensch, einmal diese Conference League, also das wäre schon was.
Ja, also ne, gar keine Frage. Ich meine, Gladbach hat ja nun auch wirklich immer coole Lose bekommen. Real Madrid, Juventus Turin, Manchester City mehrfach, also Celtic Glasgow, das waren ja alles gute Mannschaften. Und klar, das sind natürlich in der Conference League, in der Europa League sind das natürlich auch teilweise wirklich nette Orte, zu denen man hinreisen kann. Wobei, Klammer, ganz klar, Ausrufezeichen, Klammer zu, man ja nicht zum Gucken, sondern zum Arbeiten dahin fährt. Aber trotzdem ist es natürlich, Kiew nenne ich da zum Beispiel 2012, da kommt man ja sonst auch nicht in Sarajevo. Das sind ja Orte, wo man sagt, ja, ist mal was Besonderes. Aber ja, Heidenheim, dadurch wird es ja immer noch ein bisschen schlimmer, was letzte Saison passiert ist. Die Heidenheimer machen es richtig gut, sind jetzt in der Conference League drin. Und wenn man dann überlegt, dass eigentlich Gladbach ja dort hätte sich aufhalten können.
Ja. Heidenheim übrigens auch mal eben Tabellenführer der Bundesliga.
Ja, wer denn sonst? Ist doch logisch. Der Kleindienst verlässt den Europapokal-Teilnehmer und Tabellenführer der Bundesliga, um Borussia Mönchengladbach aufzupäppeln. Das ist doch auch nett von ihm. Und ich sag mal, ja, Gladbach gewinnt in Bochum, Gladbach fährt im Pokal nach Frankfurt und Gladbach hat eine gute Transferperiode hingelegt. Das ist ja eigentlich ein sehr positives Fazit für die Woche.
Ja, und das bei allem gilt, man muss auch die Gesamtgemengelage, die Umstände, die Art und Weise berücksichtigen und dann, ja, ist es auch dich natürlich, sobald irgendwas Erfolg hat, eins mit Sternchen, aber dann ist es erstmal gut und ja, wenn es irgendwann mal nicht so gut ist, dann wird es auch erwähnt, aber Stand jetzt geht es in die richtige Richtung, das gilt es eben nur zu bestätigen, jetzt bei eben 2 Wochen Länderspielpause, danach geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, der ja regelmäßig jetzt anscheinend 3 Gegentore bekommt und noch kein Spiel gewonnen hat in der Bundesliga, also und selbst ja den schier übermächtigen VfB hat man besiegt im Januar, deswegen würde ich jetzt mal sagen, Carsten, da sollte es jetzt auf jeden Fall nicht schon wieder eine zweite Heimniederlage zum Auftakt geben der Saison, aber im Detail besprechen wir das dann nächste Woche.
Ganz genau. Man hat gegen Stuttgart ja auch, wenn wir uns an das letzte Saisonspiel, an dieses 0-4 noch einiges gut zu machen. Aber wie gesagt, wir haben noch eine Woche Zeit. Gucken uns mal die Länderspielpause an. Kevin Stöger wird ja wahrscheinlich sein Debüt für Österreich geben. Schwanscherer spielt für Tschechien. Möglicherweise holt er sich da das Selbstvertrauen, mal ein Tor zu schießen. Also sind ja einige Dinge dabei. In der deutschen Mannschaft kein Gladbacher mit dabei. Rocco Reitz hatten wir so ein bisschen auf dem Zettel. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Ich sag mal, wenn der Kleindienst so weitermacht, dann wird er mit Sicherheit irgendwann mal in den Fokus da geraten.
Kevin Behrens und Marvin Ducksch durften auch Nationalmannschaft spielen. Also warum dann nicht auch irgendwann mal Tim Kleindienst?
Genau, zumal ja Kleindienst ja auch einfach seine Leistung bringt. Wir schauen sind gespannt. Und ja, Sportverbundesvergnügen kann man jetzt in dem Fall nicht sagen. Borussia wird, wie war das, machen sie ein Testspiel?
Ne, die U23 soll wohl eins in Venlo machen, aber für die Profis ist nichts angesagt. Kann sein, dass das noch ganz kurzfristig kommt, aber Stand Aufnahme jetzt hier 8.52 Uhr am Montagmorgen nicht.
Da sieht man mal, man sitzt am Freitag um 0.30 Uhr noch da und nimmt Transferergebnisse entgegen und um 8.52 Uhr am Montagmorgen sitzt man am Podcast-Mikrofon.
So schnell geht's.
Voller Einsatz für unsere User, Leser und Zuhörer und wer auch immer, würde ich mal sagen. Und für heute haben wir's, oder?
Wir haben's. Bis nächste Woche.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.